Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pot of Ink. Ich weiß nicht, wie vielte das ist. Ich plane es als eine Art Zwischenfolge. Denn heute bin ich alleine. Kam länger nicht mehr vor, sagen wir es mal so. Und ich möchte heute mit euch über ein Thema reden, was mich irgendwie schon länger beschäftigt. Ich aber irgendwie noch nicht so wirklich den Outlook dazu gefunden habe, wie ich es verpacken soll. Und das sind Mangas. Es klingt so doof, weil ich schon länger Mangas lese und das auch immer so nach dem Motto passiert ist, ja, wenn es mich interessiert, lese ich es, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich unbedingt die ganze Reihe lesen muss und ich bin auch nicht so, dass ich sage, ich möchte unbedingt alles von Mangas wissen und so weiter und ich bin nicht so unfassbarer Fan, aber ich lese sie sehr gerne, vor allem, weil sie so sich so schnell lesen lassen. Aber sagen wir mal so, ich habe hier einen riesigen Stapel an Mangas neben mir liegen und das sind die Mangas, die ich in den letzten 2 Monaten oder so gelesen habe und wir wollen heute alle davon durchgehen. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, aber das ist der Plan. Ja, ich möchte einfach mit euch besprechen, warum ich jetzt so viele Mangas lese und dann halt kurz alle mal durchgehen, weil ich da echt coole Sachen gefunden habe, die ich mega, mega toll finde. Ja, und warum ich jetzt die ganze Zeit nur Mangas lese, ist eigentlich relativ simpel. Ich kann mich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Also ich weiß, dass Corona gerade ein Heavy Topic ist und vor allem eigentlich immer ein Heavy Topic ist und viele nicht darüber reden wollen und ich mache es auch ganz kurz. Ich kann nicht mehr vernünftig lesen, in dem Sinne, dass ich mich nicht mehr für Stunden oder auch nur eine halbe Stunde auf etwas wirklich konzentrieren kann, außer es ist halt ein Video, was ich so im Hintergrund laufen lassen kann. Mehr funktioniert einfach nicht, mehr geht nicht. Und das hat sich geändert mit Mangas, weil Mangas gehen halt immer nur so halbe Stunde Maximum, halbe Stunde, dreiviertel Stunde brauche ich, um einen zu lesen. Und dann ist fertig und dann bin ich fertig und dann kann ich sagen, ich habe ein ganzes Buch gelesen und das ist ein unfassbares Glücksgefühl, obwohl ich Mangas auch nicht als volle Bücher in dem Sinne zähle. Das ist natürlich nicht derselbe Aufwand, ist ein Manga zu lesen wie ein 400-Seiten-Buch beispielsweise. Trotzdem finde ich beispielsweise, dass man Mangas schon als ein ganzes Leseerlebnis sehen kann und dementsprechend mag ich es momentan sehr gerne, sie zu lesen und ich finde Comfort darin, dass es die einzigen Sachen sind, wo ich mich gerade wirklich darauf konzentrieren kann und die mir wirklich Spaß machen. Weil Bücher lesen macht mir gerade irgendwie nicht so wirklich Spaß. Es ist mehr so eine Qual, ich muss mich dazu zwingen und ich habe eigentlich gar keine Lust drauf. Aber wenn ich es nicht mache, dann fühle ich mich auch so, als hätte ich einfach total den ganzen Tag verschwendet. Deswegen ist das irgendwie ein bisschen eine schöne Zwischenlösung und ich habe ganz tolle Geschichten entdeckt, was ich gar nicht dachte. Für mich war Manga vorher auch immer sowas, dass es eher zwischendurch lief, beziehungsweise dass ich da das eher so nebenbei gemacht habe und auch die Storys mehr so nebenbei begriffen habe. Und jetzt habe ich da wirklich Sachen gefunden, die ich nachverfolgen möchte und die ich super, super toll finde. Genau, das war auch schon der ganze Part, wo es um Corona ging. Abgehakt, super, deswegen lese ich so viele Mangas. So, und jetzt geht es darum, welche Mangas habe ich denn gelesen? Und ich möchte dazu sagen, ich mag nicht so unendlich Mangas, also so, keine Ahnung, wie, ich weiß nicht, Fairy Tail oder sowas oder auch Naruto, das mag ich eigentlich gar nicht und ich habe bisher auch fast keinen Anime eigentlich gesehen, außer Food Wars, die ersten beiden Staffeln, kommen wir gleich noch zu, ich liebe Food Wars und das mag ich eigentlich nicht so gern, ich mag auch eigentlich solche Kampf-Mangas oder Mangas, in denen viel komische sexuelle Anspielungen gemacht werden, wenn das Sinn macht, also solche Consent-Sachen, die nicht vernünftig sind oder sowas. Und dementsprechend mag ich eher so süße Liebesgeschichten, die mehr so auf die Frau fokussiert sind im normalen Fall. Weil wenn es auf die Männer fokussiert ist, nimmt das leicht, also sehr leichten, sehr sexistischen und chauvinistischen Ton an. Und das mag ich nicht, mag ich überhaupt nicht. Und ich mag solche Mangas wie Your Name oder Weathering With You sehr, sehr gerne. Also da habe ich tatsächlich auch die beiden Filme zugesehen und liebe die unfassbar und möchte mir diese, möchte mir davon eigentlich alles kaufen. Also kommen jetzt auch Mangas zu raus und Bücher. Und eigentlich möchte ich dazu alles haben und auch alle Spin-offs und so weiter, weil ich das so schön finde, weil das solche wholesome Geschichten sind, die aber trotzdem irgendwo traurig sind und einfach wunderschön gezeichnet sind auch. Okay, das war jetzt das Vorgeplänkel. Dann gehen wir right at it. Nämlich, das erste ist, ich habe es so geliebt, das ist My Genderless Boyfriend von Tamiku aus Hayabusa Verlag. Hayabusa oder Hayabusa, keine Ahnung, ist neuer Comic-Imprint und vor allem Manga-Imprint von Carlsen. Und darin geht es um Folgendes. Meguru hat ein Händchen für alles, was kawaii ist. Wenn der Influencer mit dem farbenfrohen Genderless-Style-Make-up oder Modetipps postet, kann er sich vor Likes kaum retten. Doch obwohl er sein halbes Leben mit seinen Followern teilt, wissen sie nichts von seiner großen Liebe, der hart arbeitenden Manga-Redakteurin Wako. Wird es seinem Image schaden, wenn seine Fans erfahren, dass sie Idol schon vergeben ist? Ein stylischer Feelgood-Manga, der sich über alle Geschlechterklischees hinwegsetzt. Und das beschreibt das Buch einfach perfekt. Also der ist ein bisschen größer, er kostet ein bisschen mehr als ein normaler Manga. Es hat aber, glaube ich, auch mehr Farbseiten, soweit ich das weiß. Ja, ein paar mehr. Ich liebe es total, weil dieses Genderless, weiß ich nicht, inwiefern das gilt, weil eigentlich schon sehr klar ist, dass der Dude halt ein Dude ist und der sich halt auch als Dude versteht, also als Kerl. Und die Sache ist halt, dass er von vielen dann halt, weil er sich halt sehr weiblich kleidet und weibliche Fashion trägt und Make-up und so weiter. Er ist halt der Make-up-Typ in der Beziehung und sorgt für sie und kann mit dem modeln und arbeitet in so einem kleinen Laden. Und da kann er sich viel dazu verdienen und sorgt sich dann halt um seine Freundin, die sehr hart arbeiten geht. Und das flippt halt quasi das Gender-Konzept auch vor allem in Japan komplett auf den Kopf. Und ich weiß halt nicht, ob genderless hier der richtige Begriff ist, aber so viel haben sie über sein Gender eigentlich nicht gesagt. Das Einzige, was war, ist, dass er sich halt schon als Kerl eigentlich versteht, der halt sehr weiblich auftritt. Deswegen, aber es heißt auch im Original so und ich will da jetzt auch nicht irgendwie was absprechen, dass es jetzt falsch ist, das so zu bezeichnen. Ich bin da einfach nicht so drin, aber ich fand es halt ein bisschen komisch, weil halt schon quasi darauf bestanden wurde, dass er schon ein Kerl ist. Dass halt nur manche das nicht so wahrnehmen und manche eher denken, er ist ein Mädchen. Dass er stylisch ist immer noch und wenn überhaupt, wäre er schwul, aber ist er halt nicht. Er ist halt, soweit ich das verstanden habe, hetero. Und die beiden haben eine super, super cute Beziehung, in der wirklich alles total süß ist. Die beiden sich total umeinander kümmern und sich aufeinander aufpassen und so. Und ich finde den Zeichenstil auch mega, mega süß. Und ja, natürlich gibt es noch ein bisschen Eifersuchtsdrama und so weiter und so fort. Aber es geht halt mehr so darum, dass er auf Social Media so beliebt ist. Und das kann ich schon verstehen. Das fände ich voll süß. So, next one. Das ist tatsächlich ein etwas dickerer Manga. Ist aber auch bei Hayabusa. Also ich mache erstmal Hayabusa durch und dann kommt ganz viel anderes. Und der ist auch ganz neu erschienen und der heißt Runaway With Me Girl von Batan, keine Ahnung. Und darum geht es um zwei Mädchen, die sich in der Highschool, also in der Oberstufe, immer geküsst haben und quasi so zusammen waren. Und als die Highschool dann vorbei war, war die eine so, oh, können wir jetzt weiter zusammenbleiben? Und die andere ist einfach gegangen. 10 Jahre später treffen sie sich wieder und die einfach gegangen ist, soll jetzt heiraten oder ist schon verheiratet und ist schwanger. Nein, sie soll heiraten. Sie soll diese große Hochzeit noch haben, soweit ich das verstanden habe, aber möchte eigentlich gar nicht. Und dann lese ich jetzt einmal einen Klappentext vor. Maki und Midori waren in der Schulzeit unzertrennlich und bis über beide Ohren ineinander verliebt. Doch zum Schulabschluss behauptete Midori, dass alles nur ein Spiel war und brach damit Maki das Herz. Als sich die beiden Frauen 10 Jahre später zufällig wieder begegnen, fühlen sie sich sofort wieder zueinander hingezogen. Doch Midori ist schwanger und kurz davor zu heiraten. Kann es wirklich einen Neuanfang für die beiden geben? Weil was in dem Buch passiert, und das ist auch erst der erste Teil, steht eine riesengroße 1 auf dem Cover, ist, dass gemerkt wird, dass diejenige, die heiraten soll, eigentlich überhaupt nicht so zufrieden mit ihrem Leben ist, aber sich sehr an das Rollenverständnis von Mann und Frau klammert und quasi mit jemandem verheiratet werden soll, den sie gar nicht so lange kennt, aber sie ist halt schwanger geworden und dementsprechend müssen sie heiraten, damit, ja, weiß ich auch nicht so genau, aber das ist halt das Rollenverständnis, dass man kein Kind haben sollte, ohne verheiratet zu sein. Und die andere Protagonistin findet das halt total doof und will sie quasi davon überzeugen, dass es nicht gut für sie ist. Es geht noch nicht mal so unbedingt darum, dass sie zurückhaben will, sondern nur, dass es nicht gut für sie ist, was da passiert, weil sie das direkt merkt. Ich finde es teilweise ein bisschen komisch, weil die eine sich manchmal ein bisschen dumm stellt, habe ich das Gefühl, aber auch nicht immer. Und die andere ist halt super wholesome und die ist so, ich nehme ihre Hand und alles strahlt um mich herum und so weiter. Und ich finde es super süß gemacht und der Manga ist auch, glaube ich, doppelt so lang wie andere Mangas und ist dabei auch mehr so wie so ein Comic aufgemacht, finde ich jetzt. Also er ist auch sehr groß und ja, ich finde es super, super toll gemacht. Der Zeichenstil ist jetzt nicht so unbedingt meins. Ich habe mit der einen irgendwie immer Probleme. Das Gesicht sieht so ultra komisch aus. Aber ich finde die Geschichte an sich super und bin sehr gespannt auf den zweiten Band. Und dann kommen wir zum letzten Manga aus dem Hayabusa-Programm, der tatsächlich ein bisschen anders ist und nicht so wholesome. Der heißt Teach Me How to Kill You und ist von Charo Hanten. Ich kann nichts davon aussprechen, ich entschuldige mich im Vorhinein. Und im Prinzip geht es darum, dass ein Mädchen, das in der Schule ist, bei ihrem Lehrer immer wieder Nachhilfe hat und alle denken, die sind halt quasi zusammen und es gibt auch immer wieder so ein paar sexuelle Anspielungen, was ich nicht so geil finde. Aber was halt eigentlich passiert ist, dass der Lehrer ihr in der Nachhilfe beibringt, wie man tötet, indem sie andere Killer oder Serienkiller aufspüren und die dann wiederum töten. Und sie will das alles lernen und so weiter, weil, und jetzt kommt's, der Lehrer ihre Eltern damals umgebracht hat, weil, soweit ich das verstanden habe, diese auch Serienmörder waren. Aber weil der Lehrer tötet halt nur Mörder. Sie möchte quasi ihre Eltern rächen und möchte dann von ihm lernen, so gut im Töten zu werden, dass sie ihn wieder töten kann, weil er ist ja auch ein Mörder. Und im Prinzip geht es darum, wie sie halt mehreren Leuten nachstellen, mehreren Mördern nachstellen und sie dann selbst töten. Und da gibt es auch ein paar sehr grafische Beispiele, die ich ein bisschen krass fand. Steht auch empfohlen ab 16 drauf. Zwischendurch geht es dann immer darum, dass die beiden halt solche Tests machen und dass sie so die Killer einschätzen muss und dass sie dann einen Plan aushacken und dass er ihr immer wieder sagt, ja, du bist schon sehr gut. Aber du bist halt noch nicht so gut, dass du mich besiegen kannst. Deswegen bist du noch nicht fertig. Und finde ich eine sehr spannungsgeladene Sache. Und ich fand auch die Zeichnung sehr cool. Nicht so abgehackt, wie das manchmal in Thrillern der Fall ist. Und alles sehr schön aufgemacht. Und ja, warte ich auch gespannt auf den zweiten Teil. Irgendwie habe ich nur Empfehlungen. Das ist sehr seltsam. Dann habe ich einen reinen Abschluss tatsächlich. Und zwar von meinem allerliebsten Manga, bis ich jetzt das Ende gelesen habe. Und das ist irgendwie ein bisschen kacke. Das ist nämlich Blue Flag. Der Abschlussband ist der 8. Band. Und das Schöne an Blue Flag ist, dass es nicht nur total wholesome ist, sondern dass es auch aus einem Internet-Serial-Manga entstanden ist, der dann halt in den Verlag kam und wirklich gedruckt wurde und es dann auch nach Deutschland geschafft hat. Die Cover sind so schön pastellfarben und sie fühlen sich anders an. Sie sind nicht so shiny wie die normalen Cover und sie sind einfach nur wunderschön. Also wie die Reihe aussieht, finde ich absolut geil. Ich liebe die Reihe, weil es im Prinzip darum geht, dass es zwei Jungs gibt, die schon von Kindertagen an befreundet sind, aber der eine ist mehr so ein Nerd und hängt halt mit seinen Nerds ab jetzt mittlerweile in der Highschool und der andere ist halt der große Sportler, auf den man die Hoffnung setzt, dass er wirklich auch ein Sportstipendium irgendwie kriegt und Sportler wird. Und der ist halt der Ultra-Coole. Und die reden eigentlich gar nicht mehr miteinander. Bis sich so eine ganz komische Situation ergibt, bei der zwei Mädels, also die eine ist ultra süß und ultra cute und sehr, sehr, sehr schüchtern. Die andere ist sehr groß und hat schwarze Haare, ist sehr sarkastisch und sehr cuts right through the shit. Also sagt immer genau auf den Punkt, was ihre Meinung ist und ist sehr verschlossen eigentlich. Und das kleine, süße Mädchen verliebt sich dann natürlich in den großen Superstar. Ja, dann entspinnt sich so eine Vierecksgeschichte, die ganz komisch ist, aber total süß und alle sind total rücksichtsvoll aufeinander und so weiter und so fort. Und eigentlich merkt man die ganze Zeit, dass der Sportler doch in den kleinen Nerd-Typen verliebt ist, aber der kleine Nerd-Typ möchte ihr helfen, den Sportler näher kennenzulernen. Und dabei verliebt sie sich dann aber doch in den Nerd-Typen. Und es ist alles total verworren und aber irgendwie auch cute, weil sie immer zu viert Sachen unternehmen und halt diese große Freundesgruppe sind, in der nur irgendwie alle in einer gewissen Weise aufeinander stehen. Und jetzt natürlich große Spoiler fürs Ende. Das Ende ist nämlich ziemlich abrupt. Ich habe im ganzen Manga nicht so wirklich verstanden, wieso jetzt schon das Ende ist. Ich hatte das Gefühl, da muss es zu einem Ende kommen. Und das wurde so ein bisschen geforst, weil die sich zwar immer noch sehr lange miteinander unterhalten. Das finde ich halt immer schön. Hier wird halt nicht wie in vielen anderen Mangas so, die reden nicht vernünftig miteinander oder nehmen einzelne Sachen total aus dem Kontext, sondern sie reden wirklich lange miteinander. Und man kann durch die langen Gespräche, die hier abgebildet werden, auch viel über die Charaktere erfahren. Und das finde ich super. Aber hier reden sie auch lange miteinander und da kommt irgendwie nicht so wirklich viel rum. Und das Ende ist dann einfach, dass die Abschlussklausuren geschrieben werden und sie sich entscheiden müssen, was sie machen. Weil ja immer noch irgendwie alle auf alle stehen oder so seltsam ist und einer sich entscheiden muss. Und dann geht es darum, was ist 10 Jahre später und dann hat sich halt doch alles wieder verändert. Aber man sieht halt diese Entwicklung nicht und ich hätte gerne diese Entwicklung am Ende gesehen. Ich hätte wirklich gerne gesehen, wie sich das alles so auflöst, dass alle halbwegs happy sind. Und ich glaube, das hätte noch mindestens 3 Bände gebraucht. Und wenn sie wirklich zum Ende kommen musste, also Kaito heißt sie, dann, oder er, I don't know, dann tut es mir halt für diese Reihe leid. Ich fand, das, was am Ende wirklich ist, fand ich tatsächlich ein bisschen sehr kryptisch ausgedrückt. Ich musste das Ende 3-mal lesen, um wirklich zu raffen, was da wirklich passiert. Aber am Ende, ich mag das Ende eigentlich, nur es ist ja nicht das Ende, auf das hingearbeitet wurde, sondern es ist das Ende, was 10 Jahre später ohne Zwischenentwicklung ist. Und das finde ich ein bisschen sehr schade, vor allem weil im Ende auch irgendwie 5 Seiten damit verbracht wurde, mit irgendeinem Typen zu reden, den man gar nicht kennt. Und das fand ich totale Verschwendung irgendwie. Ja, also ich liebe die gesamte Reihe und mit dem Ende habe ich ein paar Hühnchen zu rupfen, aber das macht den gesamten Manga ja nicht schlecht. Aber trotzdem, das zieht das Gesamtergebnis für mich so ein bisschen runter. Okay, next Manga. Das ist der erste Teil von You Shine in the Moonlight, der von vielen Menschen geschrieben wurde, nicht nur von einem. Ist bei Egmont erschienen, läuft unter Romance und es geht halt darum, dass das Mädchen in diesem Manga eine rare Krankheit hat, die sie leuchten lässt, also die Leuchtkrankheit, also wo sie halt leuchtet, wenn sie rausgeht. Und das sieht man halt nur, wenn man im Mondlicht ist. Genau, dann lese ich einmal vor, was hinten auf der Klappe steht. Der Tod seiner Schwester lässt Takuya mit schwerwiegenden Fragen zurück. Da wird er gebeten, seine Mitschülerin Mamitsu im Krankenhaus zu besuchen. Sie leidet an der Leuchtkrankheit, die die Betroffenen im Mondschein schimmern lässt und früher oder später auch sterben lässt. Mamitsu erzählt Takuya von den Dingen, die sie sich für ihre verbleibende Lebenszeit noch wünscht und er beschließt, ihr dabei zu helfen. Also im Prinzip ist es so, dass er sie besuchen soll, weil er von einem Freund irgendwie so ein bisschen reingelegt wird, sie zu besuchen. Und dann besucht er sie immer wieder und irgendwann vertraut sie ihm an, dass sie nicht mehr so viel Zeit hat und eigentlich schon, dass ihr Arzt ihr eigentlich schon gesagt hat, dass sie eigentlich schon tot sein sollte und sie jetzt eine Liste gemacht hat mit Sachen, die sie noch erleben möchte, aber sie kann nicht mehr aus dem Krankenhaus und deswegen soll er die Sachen erleben. Und hinterher mit ihr drüber reden. Und das ist so süß. Und ich habe auch ein Buch dazu. Und ich glaube, es gibt sogar einen Film oder ein Anime dazu. Und das Buch habe ich schon gelesen und finde es super schön. Und ich finde auch, dass die Zeichnungen, die jetzt im Manga benutzt wurden, das Ganze nochmal enhancen. Und sie sind ein bisschen simplistisch für mich. Aber ich finde sie super toll und möchte auf jeden Fall den Rest der Reihe lesen. So, dann habe ich eine Reihe, die mir fast total entgangen wäre, wenn mir Mareike von Crown Kraken nicht zu meinem Geburtstag den ersten Band geschickt hätte, den ich zwar auf meiner Wunschliste hatte, aber ich wusste nicht so wirklich, was mich da erwartet. Und das ist Monstermäßig verknallt, Teil 1, 2 und 3 habe ich hier liegen, von Spicer oder Spica Aoki. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Wo es im Prinzip darum geht, dass wir die kleine Kuro haben und die kleine Kuro hat das Problem, dass sie sich in einen Godzilla-Abklatsch mit Flügeln verwandelt, wenn ihr Herz zu schnell schlägt, beziehungsweise wenn sie sich verliebt und zu viele heftige Gefühle für jemanden hat. Und sie ist sehr süß und klein und trägt halt immer Oversized-Pullis, um zu verstecken, wenn zum Beispiel Sachen aus ihrem Rücken wachsen oder ihre Hände sich in Krallen verwandeln oder auf ihrem oder Hörnchen aus ihrem Kopf kommen, weil es gibt natürlich verschiedene Stufen und wenn sie sich halt nicht mehr zurückhalten kann, dann wird sie dieses Godzilla-Monster. Und im ersten Band sehen wir, dass sie sich in den beliebtesten Typen an ihrer ganzen Schule verknallt hat und dass er sie halt immer wieder und dass er sich quasi auch zurückverknallt. Und ich liebe das so sehr, denn in Mangas ist es ja meistens so, dass entweder einer gar nicht verknallt ist oder davon überzeugt werden muss oder irgendwie sowas. Und da stehen einfach beide aufeinander und es ist ultra cute und ultra süß und sie benimmt sich halt so seltsam, weil sie weiß, okay, wenn ich dich zu sehr mag, dann geht hier alles den Bach runter und ich werde zu einem Monster und alles wird total scheiße und ich werde vielen Menschen wehtun oder Sachen kaputt machen oder sonst was. Und im Prinzip ist es dann so eine Art Romance-Comedy, weil immer und immer wieder begibt sie sich halt in Situationen, in denen sie zu diesem Monster wird und alles irgendwie den Bach runtergeht und alles ist ganz schlimm. Aber der Typ ist halt ultra süß, sie sind zusammen so ultra cute, sie gehen immer Pancakes essen und es ist so süß. Und es geht auch darum, warum er so beliebt ist und dass er einmal abgenommen hat und jetzt auf sein Gewicht achten muss und sie hilft auch ihren Freundinnen. Und es gibt eine Freundin, die ist total obsessed mit diesem Monster und möchte, dass das Monster sie irgendwie aufisst oder sonst was. Und da ist viel Comedic Relief drin, aber auch viel Heartfelt Romance und Friendships vor allen Dingen. Also viele Freundschaften, die da geschlossen werden. Und ich liebe, liebe, liebe diesen Manga. Ich habe jetzt die drei vorhandenen Bände gelesen und warte sehnsüchtig auf die nächsten Bände und ich weiß nicht, wie viel es geben wird, aber ich möchte, dass das für immer geht, weil da auch eine ziemlich coole Thriller- oder zumindest Krimi-Story drin ist, weil ich das Gefühl habe, dass ihre Eltern so ein bisschen mit ihr genetisch gepfuscht haben, weil das beides Biologen sind oder ihr zumindest helfen könnten und das fände ich mega sweet. Okay, next. Es geht um, ich habe mein Leben für 10.000 Yen pro Jahr verkauft von Tsugaru Miyake und Shiouchi Taguchi. I hope. Und ich glaube, dass es auch ein Manga oder zumindest ein Film ist. Und im Prinzip geht es genau darum. Also es geht um einen Jungen, der ist. Ach, ich lese einfach wieder hinten vor, was draufsteht auf dem ersten. Als Kind hat Kusunoki seiner Freundin Himeno versprochen, dass sie im Alter von 20 Jahren heiraten. Jetzt ist er 20, einsam und pleite. Als er von einer Firma hört, die die Lebenszeit ihrer Kunden aufkauft, nutzt er die Chance und verkauft sein ganzes restliches Leben, bis auf 3 Monate. Für seine letzten Wochen wird ihm Miyagi als Wächterin zur Seite gestellt. Sie begleitet ihn bei seinem Versuch, die wenigen Menschen wiederzutreffen, die ihm je etwas bedeutet haben. Und im Prinzip sind diese Mangas ultra, ultra traurig, weil halt dieser Typ quasi sein ganzes Leben verspielt hat, beziehungsweise einfach nur vor sich hingelebt hat und keine richtigen Freunde gemacht hat. Immer dachte er, er ist überall all den Dingen und er braucht keine Freunde und er braucht niemanden. Und dann lässt er sein Leben evaluieren, was jetzt noch passieren wird, und stellt sich dabei heraus, dass er kein glückliches Leben haben wird, dass er einsam sterben wird und dass alles irgendwie doof ist. Und was dann passiert ist, dass er sein Leben wirklich verkauft und merkt, für mein ganzes restliches Leben bekomme ich nur 300.000 Yen. Also es sind keine 300.000 Euro, das ist zwar immer noch ein bisschen Geld, aber halt wirklich nicht viel Geld, wenn man immer davon ausgeht, dass Leben ja eigentlich unbezahlbar ist. Und dann kriegt er halt diese Wächterin und besucht dann Leute, die er nochmal wiedersehen möchte, und merkt dann so, okay, die mögen mich auch nicht mehr, weil ich mich halt wie ein Arsch verhalten habe. Und dann geht es halt darum, in den letzten 3 Monaten, wie er sich verändert, was passiert, wie er mit dem Tod, den er jetzt erwartet, klarkommt und wie er diese letzten 3 Monate verbringen möchte und wie er in Erinnerung behalten werden möchte. Und es ist alles total schön. Ich habe auch schon den dritten und letzten Band gelesen. Den habe ich jetzt leider nicht hier. Das Ende fand ich ein bisschen meh, aber an sich ist es echt eine tolle Story, die einen zum Weinen, aber auch zum Überlegen und manchmal auch zum Lachen bringen kann. Und die Cover und der Zeichenstil ist sowieso top-notch. Also finde ich wirklich super. Gut, dann kommen wir zum nächsten Manga, der auch so schön aufgemacht ist. Der ist von Carlsen Manga und es nennt sich The Golden Sheep. Und der hat auch so eine nicht shiny Oberfläche, sondern so eine ganz. Also sie ist einfach schön anzufassen. Sie ist so ein bisschen rau, aber irgendwie auch sehr weich. Und ich habe hier The Golden Sheep Teil 2 von Kaori Ozaki. Oder Ozaki, ich hoffe Ozaki. Und das ist ein Slice-of-Life-Manga, steht auch drauf. Und ich lese einfach mal vor, was hinten drauf steht. Beziehungsweise, das ist ja schon der zweite Band, also sollte ich es nicht vorlesen, ohne zu spoilern. Aber im Prinzip geht es darum, dass ein kleines Mädchen, also ein Mädchen nach so und so vielen Jahren wieder zurück in ihr Heimatdorf kommt und sie dort im Kindesalter 3 Freunde hatte, 2 Jungs und ein weiteres Mädchen. Und sie kommt zurück und sagt eigentlich so, oh, ich dachte, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und ich dachte, ihr habt euch nicht verändert, aber es hat sich sehr viel verändert. Sie ist jetzt natürlich das doofe Großstadtkind und der eine wird von dem anderen sehr hart gemobbt und ist so weit, dass er eigentlich nicht mehr leben möchte. Und sie, also ihre Freundin, ist total eifersüchtig auf sie und der andere weiß überhaupt nicht, wohin mit seiner Aggression, die halt aus verschiedenen Sachen in seinem Leben kommt. Und es ist halt sehr, wirklich Slice of Life. Der erste Band endet damit, dass die Neue und der Gemobbte miteinander wegrennen. Und der zweite geht halt jetzt darum, was sie dann erfahren. Und ich finde es so super, wie das dargestellt wird. Ich liebe den Zeichenstil. Der ist wirklich sehr detailliert und schön. Und es geht halt um diese 3 Kinder bzw. Jugendlichen und irgendwie, wie sie doch alle miteinander zu tun haben oder zusammenfinden oder eben auch nicht. Ich finde es so ultra schön, wie das alles gemacht ist. Und es ist auch sehr depressiv und deprimierend teilweise, das muss ich auch sagen. Es ist halt aber auch Slice of Life und es werden ernste Themen angesprochen. Aber gleichzeitig gibt es da auch sehr viel Wholesomeness und ich möchte unbedingt weiterlesen, weil der erste und der zweite thematisch sich so voneinander unterscheiden, dass ich eigentlich nicht abwarten kann, was jetzt noch in der Reihe passiert. Okay, wir haben noch ganz schön viele und ja, ich dachte, ich kriege die Zeit nicht rum, aber offensichtlich schon. Der nächste Manga ist auch wieder eine Fortsetzung und ich glaube, da muss ich nicht viel sagen. Der Manga heißt My Roommate is a Cat. Und es geht um den verschrobenen Schriftsteller. Wie heißt der? Subaru. Und der findet eines Tages eine Katze, beziehungsweise ihm läuft eine Katze zu. Und diese Katze ist sehr feisty und sehr cute und einfach nur total toll. Und er ist eigentlich totaler sozialer Außenseiter, also totaler Outcast und sitzt eigentlich nur bei sich zu Hause, schreibt und vergisst dabei zu essen und hat eigentlich nur seinen Editor oder seinen Redakteur immer als Besuch. Jetzt hat halt dieses kleine Wesen, auf das er aufpassen muss, weil es ihm irgendwie zugelaufen ist und auch nicht mehr weggeht. Und es ist schon der dritte Teil und ich finde es alles so ultra cute, weil die Kapitel immer aus seiner und aus der Sicht der Katze dargestellt werden. Und es ist immer teilweise sehr lustig, was für Missverständnisse da auftreten können. Teilweise aber auch total wholesome, weil sie voneinander bestimmte Sachen lernen. Und weil die Katze auf ihn aufpassen will und er auf sie aufpassen will. Und es ist alles total süß, aber die Katze auch so ein halbwegs Trauma hat, weil sie ja Straßenkatze war. Ach, ich liebe es total. Es ist total süß. Es ist noch süßer als kleine Katze Chi, finde ich, weil du es hier halt aus beiden Perspektiven hast. Ich möchte unbedingt den Rest lesen. Die Katze heißt übrigens Haru. Ich glaube, das heißt Sonne oder so. Es ist so süß. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu ein bisschen Fantasy. Nämlich das Bildnis der Hexe, Band 1. Und ich fand das so krass. Ich lese nicht so viele Fantasy-Mangas, weil ich das Gefühl habe, es kann sehr verwirrend werden, sehr schnell. Und ich mag die Zeichnung meist nicht, weil die sind ja meist so gritty realism-mäßig. Und ich mag eher so sanfte Zeichnungen mit viel Weiß und so weiter. Aber in das Bildnis der Hexe geht es um Folgendes. Waisenkind Aisha hat eine ungewöhnliche Gabe. Malt sie Bilder mit ihrem eigenen Blut, erwachen sie auf geheimnisvolle Weise zum Leben und lassen Wunder geschehen. Dabei könnte Aisha selbst ein Wunder gebrauchen. Von habgierigen Erwachsenen skrupellos ausgenutzt, ist das Mädchen längst am Ende ihrer Kräfte. Auch ihr einziger Freund Loki kann sie nicht beschützen, aber als ihre Zeit gekommen ist, betraut Aisha ihn mit einem letzten Wunsch. Und dieser Wunsch ist, soweit ich das im Kopf habe, die ganzen Blutbilder zu vernichten. Beziehungsweise dieser Freund, dieser Loki, ist eigentlich selbst nur eine Vorstellung von ihr. Und das wird auch relativ schnell klar, also damit spoilere ich nicht. Es ist quasi ihr imaginärer Freund, aber er existiert quasi wirklich. Sie weiß davon nur im Prinzip nichts. Und ihr letzter Wunsch ist es halt, dass Loki selbst eins dieser Blutgemälde wird. Er wird es und dann springen wir quasi 100 Jahre später dazu, dass alle diese Blutbilder, wenn sie von den falschen Menschen zum falschen Zweck verwendet werden, bösartig werden und immer mehr Blut brauchen, um sich zu ernähren quasi. Und da deswegen halt auffliegen, weil sie dann ganz viele Menschen aussaugen oder töten. Und da kommt dann Loki ins Spiel, der sich quasi mit einer Waffe aus einem Bilderrahmen, den er auf dem Rücken trägt, diese Bilder quasi bannt oder vernichtet und er auf der Suche nach all den Bildern ist, weil sie halt immer und wieder den Besitzer gewechselt haben, weil Aisha so viele malen musste. Ich fand das unfassbar krass, ich fand es super, ich bin da total schnell durchgeflogen und werde jetzt wohl mehr Fantasy-Mangas lesen, weil das richtig, richtig cool war und ich unbedingt in die nächsten Bände lesen will. Dann geht es über zu Ghostly Things, Band 1 von Ushio Shirotori. Auch bei Carlsen erschienen und das Cover ist so schön. Ich liebe das Cover. Es sieht so aus wie Chihiros Reise ins Wunderland und es ist einfach total toll. Worum es geht, ist, dass die Oberschülerin Yashiho Takahara ist in ein Haus gezogen, in dem es von seltsamen Wesen wimmelt. Sie sucht dort nach der Schrift des Totenreichs, um ihrer verschwundenen Mutter auf die Spur zu kommen und wird dabei zur Helferin des rätselhaften Naturgeists Moro. Also es geht im Prinzip darum, dass sie in ein verlassenes Haus einzieht, wo alle sagen, es spukt. Es ist ja typisches Horror-Trope. Und es spukt tatsächlich in diesem Haus und es ist sehr eingefallen. Und was ich an diesem Manga mochte, ist, dass die Wesen, die da sind, also die kannte ich alle fast noch gar nicht. Also sie hat natürlich eine Katze, die kannte ich, und einen Drachen und kleine Erdgeister, klar. Aber viele der Wesen, die da sind, kannte ich nicht. Und es ist eine bizarre Mischung aus sehr süße und kleine Geister und sehr riesige und furchteinflößende Geister. Und natürlich gibt es dann auch noch jemand anders, der die Geister kennt und mit den Geistern was macht und nicht so gute Absichten hat. Und sie muss halt lernen, mit diesen Wesen zu leben, die ihr auch über den Kühlschrank und die Mittagessen wegfressen, was total süß ist. Und sie hilft dann halt den Naturgeistern oder den Geistern im Generellen wieder in das Jenseits zu gehen, wenn ihre Aufgaben erfüllt sind. Und dabei hilft sie halt diesem kleinen Moro, der der Wächter ist, dessen Aufgabe es ist, Leute darüber zu schicken oder Geister. Und ich fand es teilweise ein bisschen desorientiert. Also ich wusste nicht so wirklich, was passiert oder wo wir sind. Und das fand ich ein bisschen doof. Also ich finde, die Reihe hat noch sehr viel Potenzial, sich zu verbessern. Dabei fand ich allerdings die ja, ich fand die Seiten teilweise einfach ein bisschen überladen und auch die Zeichnung ein bisschen überladen. Okay, nächster Band. Das erste, wo ich dann wirklich mal so denke, ob ich das mag. Das Cover ist wunderschön. Der Manga heißt Stand Up und er ist von Ai Yamakawa. Und es geht um das. Utako ist frischgebackene Oberschülerin und ziemlich schüchtern. Leider erregt sie mit ihren für japanische Verhältnisse riesigen 1,72 viel mehr Aufmerksamkeit, als ihr lieb ist. Und ihr neuer Sitznachbar Harada zieht sie auch noch wegen ihrer Segelohren auf. Doch im gleichen Atemzug nennt er sie süß. Und es ist natürlich ein Romance-Manga und den habe ich mir geholt, weil ich bin auch relativ groß. Also fast 1,80, ist jetzt nicht riesig, aber ich kann damit schon relaten. Ich war auch in der Schule eigentlich immer ziemlich groß. Und ich fand das Cover so süß. Und an sich ist der Manga auch super süß. Also der Typ ist halt sehr beliebt und hat auch Freunde, die total hinterlistig und so sind. Aber er selber ist halt einfach nur wholesome und redet einfach mit jedem, ist mit jedem befreundet, findet sie total klasse, fragt sie sogar, ob sie seine Freundin sein will. Also ich spoilere ja nicht, ist ja Romance, ne? Aber es geht alles mega schnell und gleichzeitig habe ich das Gefühl gehabt, dass die Seiten mir einfach viel zu überladen waren. Also da waren teilweise Panels, wo 4 Leute gleichzeitig geredet haben und es war einfach so schwierig, sich durch dieses Gewusel durchzuackern. Und ich finde, hätte man das alles ein bisschen reduziert oder hätte man das auf mehrere Panels aufgeteilt, wäre das viel besser gewesen. Und was ich auch habe, da sind ja immer mehrere Kapitel drin, weil die Mangas in Japan ja auf so 10, 15 Seiten Kapitel immer rausgebracht werden. Und da wird immer noch mal vorher die Prämisse wiederholt bei jedem Kapitel. Und das fand ich halt irgendwann ein bisschen nervtötend. Und dementsprechend würde ich den zwar noch empfehlen, aber halt eher so eingeschränkt, weil er halt zwar schon süß ist und sie ist auch mega süß, aber ich fand es halt teilweise ein bisschen schwierig zu lesen. Ich hoffe, das geht weg, wenn ich mir den zweiten oder dritten Band hole. Who knows? So, dann kommen wir jetzt dazu. Ich habe ja gesagt, ich gucke nicht viele Animes, aber was ich gucke, ist Food Wars. Und ich liebe Food Wars über alles. Ich habe zwar noch nicht den dritten, vierten, fünften, keine Ahnung, wie viele Staffel gesehen, aber ich habe die ersten zwei gesehen und die sind Bombe. Was auch Bombe ist, sind die Mangas. Die Mangas erzählen quasi den Anime nur nach, beziehungsweise der Anime wurde halt Shot für Shot auf den Mangas produziert, zumindest soweit wie ich jetzt bin. Und ich habe mir jetzt den vierten Band geholt und da drin, also worum es geht, ist, dass Somas große Leidenschaft halt Kochen ist und Soma hat immer im Restaurant seines Vaters gearbeitet, das Yukihira, also er ist Soma Yukihira. Irgendwann sagt sein Vater aber, ich bereise jetzt die Welt und muss mit anderen Köchen helfen und du gehst jetzt auf die Kochschule. Und er war so, boah, ich kann doch alles, was für eine doofe Kochschule. Und findet sich halt an der größten und prestigereichsten Kochschule ja, in ganz Japan wieder, wo alle ihn quasi verspotten, weil du normalerweise ab der Mittelschule hingehst und er kommt halt erst mit der Oberstufe und sagt sofort, er ist der Beste. Und er muss dann feststellen, er ist natürlich nicht der Beste, er ist kein absoluter Sternekoch. Und es geht halt dann quasi darum, wie Soma und seine Freunde und seine Kameraden die Schule meistern und wie sie sich miteinander betteln. Und dann geht es natürlich dabei auch ums Kochen. Und dafür liebe ich es, weil es immer wieder neue Rezepte aufmacht und diese Rezepte so schrullig gut beschreibt, dass es einfach nur Spaß macht und auch irgendwie so sexuelle Anspielungen da reinbringt, was halt total dämlich ist, aber irgendwie auch total Spaß macht. Und ich liebe Food Wars einfach. Und in diesem Kapitel ging es um das erste inoffizielle Shokugeki quasi in dieser Herbstauslese, wo Megumi einmal fast rausgeschmissen wird. Das macht jetzt nicht viel Sinn für Leute, die das nicht kennen, aber die machen da quasi so einen Wettbewerb mit einem der größten Sterneköche und es ist sehr spannend, ob die jetzt beide von der Schule fliegen deswegen oder nicht. Genau, also kann ich voll empfehlen, Anime und Manga. Sehr schön. So, wir sind auch schon fast durch. Jetzt habe ich nämlich einen Manga, der ist älter, glaube ich, und der heißt Confidential Confessions. Und das ist schon der dritte Band, den ich lese. Sie sind von Reiko Momochi. Genau, ich lese einfach mal vor, was da draufsteht. Es steht nämlich überall dasselbe. Selbstfindung in einer zerbrechlichen Welt. Auf dem Weg zum Erwachsenwerden lernen Reiko Momochis Protagonistinnen die dunklen Schattenseiten des Lebens kennen. Selbstzweifel, Gewalt, Unsicherheit und Einsamkeit prägen ihren Alltag ohne Aussicht auf Besserung. Um einen Ausweg aus ihrer hoffnungslosen Situation zu finden, kämpfen die jungen Frauen gegen ihre Peiniger und nicht zuletzt auch gegen sich selbst. Und hier steht, dass es ein Drama empfohlen ab 16 plus ist und die Mangas sind halt schon älter. Also soweit ich das verstanden habe, sind die von 2000, also schon 20 Jahre alt, aber sind tatsächlich in mancher Sache noch sehr aktuell. Und das sind halt solche zusammenfassenden Bände. Also die sind halt sehr viel länger. Soweit ich das verstanden habe, fast 300 Seiten, ja, fast 400 Seiten sogar, sind fast dreifach so dick wie normale Mangas. Der Zeichenstil ist natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen und das hat sich alles verändert. Was sich aber nicht verändert hat, ist die Aktualität, weil es da wirklich um Sachen geht, über die normalerweise nicht gesprochen wird. Also solche Sachen wie Vergewaltigung, Stalker, Drogenprobleme, Mobbingprobleme, solche Sachen alle. Und da sind längere oder kürzere Geschichten drin, aber alle diese Protagonistinnen steht da ja, kämpfen gegen das, was ihnen widerfahren ist. Und das sind halt eigentlich immer schwierige Sachen. Also Diese Mangas muss man wirklich, wirklich, da muss man sich Zeit nehmen und da muss man den richtigen Headspace für haben, weil die nicht einfach zu schlucken sind. Aber solche Geschichten finde ich auch wichtig, weil sie ja auch zur Realität vieler Menschen gehören. Und dementsprechend finde ich es wichtig, dass diese Mangas immer noch existieren und dass die immer noch gedruckt werden. Und ich finde das super. So, und dann sind wir auch schon beim letzten Manga. Yippie! Und das war der, den ich am beschissensten fand. Wir haben nämlich hier Treffpunkt Wolke 7 von Mamita. Und hinten drauf steht Folgendes: Ein Rendezvous am Fenster. Eigentlich könnte Tamaki ein sorgenfreies Leben führen. Er ist jung, gut aussehend und als erfolgreicher Geschäftsführer einer Lebensmittelfirma finanziell unabhängig. Aber Erfolg macht oft einsam. Deshalb beobachtet er so oft es geht den hübschen Fensterputzer Jin durch sein Bürofenster bei der Arbeit, als Tamaki eines Tages eine merkwürdige Idee kommt. So, dann steht da drauf, mit Bonusgeschichte. Heißer Vertriebsleiter verliebt sich in schüchternen Boys Love Gaming Autor. Und as you can see, it's Boys Love. Ich hatte jetzt fast keine Boys Love, fällt mir ein, obwohl ich gerne Boys Love lese eigentlich. Und man würde meinen, dass der Großteil des Mangas eigentlich ist, dass es um diese beiden da mit dem Fenster geht. Der Großteil ist aber eigentlich die quote-unquote Bonusgeschichte. It's weird. Und also es ist wirklich seltsam, weil es gibt drei Kapitel für dieses Treffpunkt Wolke 7. Und dann gibt es noch diese andere Geschichte mit dem Redakteur oder dem Vertriebsleiter und dem Boys Love Autor. Und die ist viel länger als die andere Geschichte. Also hätte ich doch auf das Cover die Vertriebsleiter und Autor gepackt und das Treff und das mit dem Fensterputzer als Gimmick quasi, als Bonus. Oder gesagt, das sind zwei, aber vom selben Autor oder von Autorin. Mamita steht hier. Und ich verstehe das nicht, weil beide dieser Geschichten sind halt cute Konzepte und so weiter und so fort. Aber ich finde halt beide nicht wirklich überzeugend. Also das mit dem Fensterputzer fand ich deshalb nicht überzeugend, weil der Fensterputzer eigentlich gar nicht schwul war oder zumindest war ihm das nicht bewusst. Und der verguckt sich auch eigentlich gar nicht in den, sondern der dem das Gebäude gehört, das er putzt, also der ist ja bei ihm angestellt, das ist der erste Red Flag. Und das zweite ist einfach, dass er ihm die ganze Zeit nachstellt oder ihn zu essen einlädt oder so und dann meint so, ja, so macht man das doch bei Dates. Und er so, ja, aber ich bin noch ein Kerl. Dann geht es halt die ganze Zeit weiter und so lange ist die Geschichte nicht. Die ist nur, keine Ahnung, 90 Seiten, 100, viel mehr ist es nicht. Ich stehe da und ich stand dann da so, Moment, der will dich doch gar nicht. Was machst du denn jetzt hier? Und am Ende ist also das Ende ist einfach nur, dass sie sich darauf einigen, das mal zu versuchen. Zumindest habe ich das so im Kopf. Und ich fand es ein bisschen übergriffig und creepy und vor allem musste die Sekretärin ihn darauf hinweisen, dass er verknallt ist und das fand ich alles so komisch und ich habe da überhaupt nicht gespürt, dass da wirklich so Love dabei ist, sondern der eine dachte nur, er muss es machen, weil er halt Gefühle hat und der andere war so, okay, ich will mich jetzt nicht von einem reichen Dude einfach nur für Sachen bezahlen lassen, die ich nicht machen will, was ich natürlich gut finde, aber am Ende merke ich auch nicht, dass er wirklich verknallt ist, sondern einfach, dass er sagt, ja, okay, wir versuchen es mal und das ist einfach seltsam. Und die zweite Geschichte ist halt wirklich absoluter Schrott. Also ich fand die richtig, richtig schlimm, weil es halt darum geht, dass dieser Vertriebsleiter einen Mann in der Boys Love Agentur angestellt hat, damit er Boys Love Geschichten schreibt. Ansonsten arbeiten da halt nur Mädels, weil halt Boys Love so fetischisiert wird von Heteromädels. Und er muss dann halt solche Boys Love Geschichten schreiben, obwohl er eigentlich lieber einfach normaler, in Anführungszeichen, Autor sein möchte. Und das funktioniert halt überhaupt nicht. Und dann sagt ihm der Vertriebsleiter so, ja, dann üben wir mal zusammen. Und dann haben die halt einfach Sex, ohne dass der Autor sich so denken würde, also ohne dass halt klar ist, dass er das eigentlich möchte. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass in solchen Geschichten, also gerade in dieser, dass da sehr mit Consent gespielt wird. Und irgendwie hat der nicht richtigen Consent gegeben. Und ich fand das immer ganz seltsam, weil es nicht so wirkte, als würde er das wirklich wollen. Und das fand ich total creepy, weil es dann so dargestellt wurde, auch von den Leuten, die dann in dieser Boys Love Agentur arbeiten, weil die halt auch teilweise dann was am Arbeitsplatz gemacht haben. Also so, dass keiner gesehen hat natürlich, ne? Aber die waren dann auch so Boyfriend, aber der eine wusste das auch gar nicht. Und das war so seltsam. Und dann hast du immer wieder diese komischen Sexszenen, die wohl irgendwie antörend oder so sein sollen, aber wo ich einfach nur da stehe, so, ey, der eine will das gerade gar nicht oder der zwingt ihn gerade oder sonst was. Also da ist keine so Einverständnis, so ja, ich will oder irgend sowas oder das nachgefragt wird. Nichts passiert teilweise einfach oder der überpowert den einfach so Dominanzgehabe. Und das fand ich ganz, ganz schwierig. Dann sagt er auch irgendwann so, ja, ich wollte unbedingt einen hier, damit ich nicht mehr so alleine bin oder so. Und dann war ich so, okay, du hast ihn also nur angestellt, weil du ihn heiß fandest und dachtest, du kannst ja deine persönliche Boys-Love-Geschichte ausleben oder was. Also das fand ich alles sehr seltsam und ich glaube, ich würde von der oder dem Autor in so schnell nichts mehr lesen und bereue es so ein bisschen, das jetzt gekauft zu haben, obwohl ich eigentlich Kurzgeschichten auch sehr gerne mag. Ich mag ja auch Confidential Confessions, Confessions sehr gerne. Ja, ich bin mir sehr unsicher, was dieser Manga will. Also empfehlen kann ich ihn überhaupt nicht, wenn ich würde zurückgeben, wenn ich könnte, aber ich habe ihn gebraucht gekauft. Ja, okay. Ich dachte, ich kriege nur so 20 Minuten voll, aber ich habe jetzt schon fast 40 geredet. Krass. Okay. Das war aber auch schon alles. Und mich würde interessieren, ob ihr Manga-Tipps habt, ob ihr vielleicht auch Mangas jetzt gefunden habt, die ihr meint, dass die gut klingen oder so. Ich verlinke euch alle nochmal unten und mache von allen Bildern rein. Also zumindest auf meiner Website. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr mir irgendwelche Tipps schickt oder mit mir diskutiert oder mir kommentiert, was ihr von den jeweiligen Mangas haltet oder was ihr mir empfehlen könnt. Ich bin super auf der Suche nach neuen Empfehlungen, weil ich es nicht mag bei Romance, wenn das irgendwie so junges Mädchen, alter Dude ist, oder ich mag auch nicht solche Sachen, so kleines Mädchen, großer Bruder, das dann immer so komisch sexualisiert wird. Ich mag das einfach nicht. Und dementsprechend bin ich einfach auf der Suche nach wholesome Mangas, die vielleicht Slice of Life sind oder noch ein bisschen Fantasy drin haben oder sowas. Einfach, das fände ich mega cool. Ich glaube, das ist auch schon das Ende des Podcasts. Würde mich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt oder mich taggt oder sonst was. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!